Gude und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für souveräne Kommunikation mit mir, Thomas Herzberger, und mit Marina Zayatz. Gude, Marina.
Gude, Thomas. Ich glaube, ich muss mich noch an dein Energielevel ein bisschen anpassen, sonst ist das so unterschiedlich. Du so voll mit Elan und ich noch so...
Bist du noch verschlafen?
Okay, lass uns... Verschlafen nicht, ich bin ja schon viele Stunden wach, aber... Also ich hab noch nicht diese Moderatorengesicht gesetzt gerade.
Das liegt vielleicht auch an der Hitze, denn das hier ist unsere Hochsommeredition, aufgenommen Ende Juni bei der vermutlich wärmsten Woche, die wir bisher hatten. Ich werde mal gucken, wie lange ich mein Energielevel noch aufrechterhalten kann. Mein Lüfter auf jeden Fall von meinem PC, der muss schon mal ordentlich pumpen, damit hier was funktioniert.
Ja, und ich musste meinen aber jetzt ausmachen, hier meinen kleinen Tischventilator.
Ja, da geht's ja nur um dein Wohlbefinden, aber nicht um die Technik.
Okay.
Marina, wir reden heute über, apropos Wind und Lüfter, das ist eine schöne Überleitung, oder? Wir reden heute über Gegenwind. Wir reden heute über Kritik, die Corporate Influencer und auch andere Menschen, die in der Öffentlichkeit kommunizieren, entgegenkommt. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass diese Kritik kommen wird. Und wir haben diese Folge Gegenwind genannt. Denn Gegenwind, wie der Name sagt, scheint erstmal ein Widerstand zu sein. Aber Marina, ich frage jetzt dich als Expertin für Avionik von uns beiden, warum ist denn Gegenwind auch so wichtig?
Nur mit Gegenwind heben wir ab. Also ohne ein Flugzeug nicht starten. Naja, weil du hast halt immer Oberdruck und Unterdruck, der sich ja an den Flügeln bildet. Und dadurch kommt ein Flieger ja erst in die Luft.
So nämlich. Wir brauchen das, um abzuheben. Das heißt, wenn du öffentlich kommunizierst, dann wird es Menschen geben, die das nicht ganz so cool finden. Woher das bei diesen Menschen kommt und wie du damit umgehst, das besprechen wir heute. Und als Bonus, wir werden auch noch einen kleinen Guide veröffentlichen, den du dir kostenlos runterladen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde gerne öffnen mit einem kleinen Zitat von Winston Churchill, das ich gefunden habe. Heute kleckern wir nicht, heute klotzen wir. Es gibt nur einen Weg, um Kritik zu vermeiden, nichts zu tun, nichts zu sagen und nichts zu sein.
Ach, schön.
Große Worte von einem kleinen Mann.
Wow. Wie groß war er? Oder wie klein?
Ich glaube so nicht 1,70.
Oh, wow. Okay. Also habe ich ihn quasi überragt. Natürlich nur größentechnisch.
Ich könnte es jetzt nachgucken.
Interesting.
Lass mich gleich recherchieren. Das ist etwas, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe. Winston Churchill war... Oh, irgendwo zwischen 1,68 Meter und 1,73 Meter.
Ah ja, okay.
Die Quellen
also
sind sich unsicher.
Also ein Mann ein bisschen
geht
kleiner.
Ja. Ja, er war, glaube ich. Gut, heute geht es nicht um Winston Churchill, sondern eben um Kommunikation. Marina, hattest du denn schon mal Kritik an deinen, ja, ganz praktisch LinkedIn-Beiträgen bekommen?
Du meinst intern? Ja, ständig.
Ja, du, was fragst du auch?
Ja, ich schicke ja schon sehr viele Posts an Thomas.
Ja.
Das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, weil man sieht ja nicht den Prozess dahinter. Aber ja, da kommt von dir schon regelmäßig, aber ich würde nicht sagen Kritik, sondern sehr konstruktives, hilfreiches Feedback. Also intern würde ich sagen, kommt immer sehr wohlwollendes Feedback, und extern, ja, natürlich. Aber ehrlicherweise jetzt nicht so oft. Ich glaube, das liegt auch daran, aber dass ich jetzt nicht so extrem kontroverse Themen spiele. Und ich sage ja auch immer, ein Shitstorm oder Kritik muss man sich schon ein Stückchen auch verdienen. Mhm. Und ich verdiene mir diese Kritik meistens nicht, weil ich jetzt nicht so besonders kritische Sachen in den Raum stelle. Ich mache keinen Ragebait und solche Geschichten, aber ab und zu kommt das schon. Ich habe es ja gewagt, vor ein paar Wochen einen Post zu veröffentlichen, wo ich auf dem Bild auf einem Golfplatz stehe. Und also, wenn man sich so ein bisschen das Setting anschaut, dann merkt man, es ist kein professionelles Gold. Okay, Golf, ja, wir putten da so ein bisschen und mehr schlecht als recht, und ich bin im Gespräch mit jemandem. Und
du hast ja nicht mal Schläger in der Hand.
Ich glaube, ich stütze mich auf einem Schläger ab, was man wahrscheinlich auch nicht tun sollte. Und habe aber halt noch eine Uhr an, ja, die vielleicht auch ein bisschen schicker aussieht. Und dann war die Kritik direkt so, also war auch überhaupt nicht aufs Inhaltliche bezogen, sondern ja, schön hier Luxussport und dann auch noch die Luxusuhr in die Kamera gehalten, Klischee erfüllt. Ne? Also solche Sachen kommen natürlich da manchmal schon, aber ja, ich finde sowas eher amüsant, weil also es hat ja nichts mit dem Inhalt meiner Texte zu tun.
Das ist dann so ein kleiner Stich ans Ego, muss man auch erstmal verkraften und einfach wohlwollend beiseite legen. Auch das erstmal muss willgelernt sein, aber kann natürlich jederzeit kommen. Das Gute ist, bei LinkedIn kommt es nicht allzu oft wie auf anderen Plattformen. Wenn du da an Twitter denkst, an Facebook denkst, ist die Hürde zur Kritik deutlich geringer. Bei LinkedIn in der Regel sind die Menschen eher wohlwollender, weil sie mit ihrem vollen Namen dastehen und mit ihrem Firmennamen. Wir betrachten jetzt zunächst auch Kritik, nicht nur auf LinkedIn, vor allen Dingen auch intern. Das heißt, mit den vielen Corporate-Influencer-Programmen, die wir betreut und betreut haben, auch da merken wir immer, dass die Kritik vor allen Dingen in der Kaffeeküche kommt oder noch schlimmer, hinter dem Rücken über drei Ecken kommt. Und das wollen wir heute betrachten. Reingehen.
Ganz kurz, Thomas, jetzt möchte ich aber natürlich auch deine Antwort hören. Hast du denn schon mal eine Kritik auf LinkedIn bekommen, die dir vielleicht sogar richtig nahe ging?
Was mir nahe geht, ist, wenn ich mich fachlich korrigieren muss. Das ist mir ein, zweimal passiert, da habe ich einen Aspekt nicht gewusst einfach. Habe ich anschließend noch im Beitrag auch ergänzt. Das hat mich jemand in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht. Und das ist dann immer so ein, das geht dann an mein Ego, das sticht dann ein bisschen. Das ist so mein Hang zu Perfektionismus, der dann leidet.
Ja, und gleichzeitig, also wie viele Tausende von LinkedIn-Posts hast du über die Jahre veröffentlicht, wenn du dich da bisher erst zwei, dreimal korrigieren musstest? Finde ich, ist es ein ganz vernünftiger Schnitt.
Ich bin auch zufrieden. Und das andere natürlich, diese kleinen Sticheleien, die kommen auch immer wieder mal. Aber die stecke ich mittlerweile auch ganz gut weg, muss ich sagen. Aber Übungssache. Ich glaube, schlimm ist es dann, wenn die Kritik von Leuten kommt, die man mag, dem man vertraut. Und wenn die Kritik dann trotzdem öffentlich kommt, anstatt per DM zum Beispiel, das tut dann weh.
Und das kommt ja dann auch schon sehr nah an unser heutiges Thema, nämlich an diese interne Kritik.
Ja.
Das ist zwar in unserem Fall dann nicht intern, aber wenn man die Menschen kennt, wenn man schon eine gewisse Beziehung zu ihnen hat, dann fühlt sich das eben so an.
Ja, genau. Das ist dann mental auf jeden Fall der innere Kreis. So, wollen wir die einzelnen Winde mal durchgehen, Marina?
Ja, gerne.
Prima. Wir starten mit dem ersten Art von Wind von Kritik, den du bekommen kannst, nämlich Neid. Jemand, der wo es zu hören bekommt, ja, der tut sich ja nur wichtig, der gibt hier auf LinkedIn, gibt der Gas, aber da wird schon so die Stirn gerunzelt und man findet das dann alles nicht so toll, was dann der Corporate Influencer macht. Das ist so vielleicht auch mit, was am häufigsten vorkommt. Ob es jetzt offen ausgesprochen wird oder eben hinter dem Rücken. Mal so, mal so.
Ja, was ich sehr schwierig finde an dem Thema Neid ist, das ist ja immer erstmal nur eine Unterstellung. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass Neid immer so als erstes kommt, als Vermutung. Ach, der Kollege, der stichelt hier gegen meine Post, das ist bestimmt nur Neid, weil er oder sie ist ja nicht sichtbar. Und da wäre ich ehrlicherweise vorsichtig. Also A, das können wir nicht wissen. Außer wir sprechen wirklich mit der Person und selbst dann wird sie vielleicht nicht offen, ja, wirklich sagen, was sie fühlt, sondern eher versuchen, rationale Aspekte reinzubringen. Aber auch generell, ich wäre da schon ein bisschen vorsichtig. Ich würde nicht nur das abtun mit Neid, weil das geht schnell, sondern ich würde mir schon so ein bisschen angucken, ist da vielleicht ein Fünkchen Wahrheit dran? Also an der Kritik, ist es wirklich fachlicher Natur? Ist es, weil ich vielleicht gewisse Sachen als schöner darstelle, als sie in der Realität, im Innern, im Unternehmen stattfinden? Ist die Kritik vielleicht auch berechtigt, weil die fachlichen Sachen, über die ich spreche, wirklich ein bisschen an der Oberfläche kratzen und damit vielleicht sogar dem Ruf des Unternehmens eher schaden können. Also ich wäre da sehr vorsichtig, es zu schnell als Neid abzutun.
Guter Aspekt. Auf jeden Fall sollte man mal genauer hingucken, was ist denn die Quelle für diesen vermeintlichen Neid? Was hat ihn oder sie denn zur Aussage geführt? zwei Dinge dazu. Prinzipiell muss man schon sagen, wenn es wirklich Neid sein sollte, dann bist du dafür nicht verantwortlich. Dann ist es halt etwas, was einfach auch passieren kann, was nicht ganz unumgänglich ist. Und du kannst dich eben nicht in jeden Kopf hineinversetzen von jedem deiner potenziellen Leser. Und dann gibt es Leute, die vielleicht, ne, Marina zu Recht gesagt, nicht immer, aber manchmal, das auch gerne machen würden, aber nicht tun. Aus Gründen. Und die können dann schon neidisch sein. Mhm. Für mich ist das vor allen Dingen aber auch ein Zeichen dafür, dass ein Corporate Influencer Programm nicht gut genug kommuniziert worden ist. Oder nicht von den richtigen Menschen. Das heißt, vom Koordinationsteam und am besten sogar von der Geschäftsführung muss klar kommuniziert sein, warum wird das gemacht? Auf welche Businessziele zahlt das Programm ein? Warum haben wir sich für diese Menschen entschieden? Worüber sollen die posten? Sobald diese Transparenz erstmal da ist und auch gerade das Backup noch kommt von der Geschäftsführung, kann ich diesem Neid etwas zuvorkommen. Mhm.
Und wenn es wirklich Neid sein sollte, dann würde ich das auch sehr gelassen nehmen und einfach sagen,
ja.
Also es gibt auch da irgendwie diesen schönen Spruch, Lob kriegst du geschenkt, Neid musst du dir verdienen. Ey, ja. Also wenn ich mitbekomme, dass irgendwelche Mitwettbewerber von uns irgendwie neidisch sind, ey, wie geil. Also wirklich, ich würde die am liebsten umarmen und sagen, boah, danke, was ein Riesenkompliment, ja. Also da vielleicht auch ein Stück weit Gelassenheit, wenn es wirklich Neid sein sollte. Wie gesagt, ja. Wenn es Neid ist, also ich würde mit den Personen durchaus auch mal versuchen, in den Austausch zu gehen.
Dr. Zayats geht in die Anamnese, ins Zwiegespräch, um genau herauszufinden, na, was ist denn eigentlich dein Problem?
Wurdest du diese Woche noch nicht geknuddelt?
Ja, komm mal her, du. Aber tatsächlich, jetzt Spaß beiseite, was du wirklich sagen kann, ist, hey, du nimmst das als Einladung auf und sagst, okay, ey, du interessierst dich für, also du missverstehst es absichtlich, als, hey, du interessierst dich für meine Arbeit, soll ich dir das mal zeigen, wie mein Prozess ist, worüber ich schreibe, wie lange es dauert, einen Beitrag zu machen und so weiter. Mhm. Und vielleicht findet man, wird so aus dem Kritiker ein Verbündeter.
Ja, schöner Punkt.
Prima. Nächster Kritikpunkt. Wir haben es Fallwind genannt. Also wenn jemand die Legitimität anzweifelt, im Sinne von, warum hast du jetzt gerade nichts Besseres zu tun? Was soll dieses Social Media Gedöns? Warum LinkedIn? Was sollte man da machen, Marina?
Was steht denn da bei uns im Guide? Ich möchte ja nicht widersprechen. Also ich denke, das schließt wunderbar an das an, was du gerade schon gesagt hast. Dann wurde wahrscheinlich das Programm intern einfach nicht genug erklärt. Und zwar ja. Nicht im Sinne von, hey, wir machen das und das ist der Ablauf, sondern warum, wofür und inwieweit nützt es nicht nur den Mitarbeitenden, die daran teilnehmen, sondern inwieweit nützt es dem gesamten Unternehmen? Was haben wir davon?
Genau so. Und wenn man das noch garnieren kann mit entweder Zahlen im Sinne von Reichweite zum Beispiel, im Sinne von Media Value, idealerweise natürlich auch von potenziellen neuen Leads oder potenziellen neuen Kunden. Aber wenn ich das doch garnieren kann mit qualitativen Geschichten im Sinne von, hey, ich habe mach dieses ganze LinkedIn-Gedöns und deswegen kommen neue Menschen bei mich bei einer Konferenz auf mich zu und sprechen mich an. Ich komme leicht in ein Gespräch, ich habe mehr Informationen über den Wettbewerb oder über Kunden. Dann kann ich das eben sofort in den Business-Kontext stellen und dann dieses Argument auch leichter entkräften. Mhm.
Vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Zwischenschub, den wollten wir, glaube ich, schon am Anfang machen, aber das können wir genauso gut auch jetzt machen. Es gab jetzt vor kurzem, genauer gesagt vor einem Tag, hier der letzte Post von Michael Woronik, Unternehmenssprecher bei K+S. Er hat einen sehr schönen Post geschrieben, und hat da ein paar interessante Zahlen genannt. Die haben nämlich bei sich, bei ihrem Corporate Influencer Programm, was jetzt mittlerweile auch schon in der zweiten Kohorte ist, haben auch mehrere Preise schon damit gewonnen, also machen da wirklich einen super guten Job. Und er schreibt, bei unserer jüngsten Umfrage gaben 72% der K+S Botschafter an, von Kollegen und Vorgesetzten eher neutrales bis negatives Feedback auf ihre Botschaftertätigkeit zu erhalten. Von extern, also von außerhalb des Unternehmens, erhalten hingegen 96% positives bis sehr positives Feedback. Solche Zahlen gibt es nicht. Und ich finde, das ist echt nochmal spannend, dass er sowas teilt und auch wirklich bemerkenswert, dass er so ehrlich damit umgeht. Also lieber Michael, vielen Dank an der Stelle.
Genau. Der Michael war schon zweimal bei uns im Podcast. Die Links zu den jeweiligen Episoden auch in den Shownotes zu finden. Auf jeden Fall mal reinhören. Denn zum einen, wie du sagst, Marina, er macht einen super Job. Und das nicht jetzt zum ersten Mal, sondern schon für mehrere Kohorten. Und ist damit einer der Vorreiter, was Transparenz angeht. Also da fantastisch. Und da sieht man mal, der Gegenwind intern ist noch stärker als extern. Ganz oft.
Ja. Kommen wir zum Lüftchen nochmal.
Genau, Lüftchen Nummer 3 ist ein starkes Lüftchen, ist die Turbulenz, das ist die fachliche Kritik, das ist das, was mir auch wehgetan hat, wenn jemand was sagt, ey Digga, das stimmt so gar nicht.
Das kannst du so nicht schreiben.
Das kann man so nicht schreiben, was machst du dann?
Ja, was macht man dann? Wie hast du das denn bisher gelöst, wenn du so eine Art Kritik bekommen hast und du gemerkt hast, okay, ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Hatte das
also erstmal
musst du erklären.
Alles, was du machst, ist halt fachlich einwandfrei und oder lässt sich nicht so leicht widerlegen.
Na, ich habe schon auch regelmäßig unter meinen Beiträgen Menschen, witzigerweise ganz oft vor allem Executive Coaches, ja, wenn es um das Thema CEO-Branding geht, die natürlich auch dann kommentieren. Manchmal muss ich da ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, okay, da will sich jetzt jemand einfach nur mit seinem Wissen nochmal profilieren. Aber ganz oft sind das sehr smarte Ergänzungen. Also gar nicht mal im Sinne von, es ist falsch, sondern hey, den Aspekt würde ich hier auch nochmal bedenken. Finde ich absolut fair.
Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Das darf man auch eben auch nicht missverstehen, weil genau so eine Ergänzung macht uns ja auch schlauer. Natürlich machen das manche auch, um sich zu profilieren. Aber wenn es das Thema voranbringt, die Diskussion voranbringt, dann ist das doch prima. Wenn es halt eben auch in einem wohlwollenden Ton geäußert wird. Und nicht als Vorwurf.
Ja.
Ja, genau, aber was macht man da? Tatsächlich erstmal recherchieren, ist das wirklich ein Fehler? Habe ich es falsch gesagt, hat der andere da recht mit seiner Kritik? Und dann, ja, Ego runterschlucken und sagen, okay, stimmt, hast du recht. Nicht persönlich nehmen, ich hoffe, die Kritik wurde dann eben auch sachlich geäußert und nicht persönlich und dann eben offensichtlich ändern. Das heißt, Nummer 1, wenn es ganz schlimm kommt, Beitrag runternehmen oder oben rechts auf die 3 Knöpfe drücken und den Beitrag ändern. Und dann kann man gerne auch noch dazu schreiben, zum Beispiel ganz unten, edit, habe das und das noch ergänzt oder auch als Kommentar dazu, um die Transparenz herzustellen.
Ja, genau so. Und ich finde, damit kann man wirklich auch offen umgehen. Ganz oft sind es ja, wenn du Experte in deinem Bereich bist, keine groben, fahrlässigen Schnitzer, sondern das sind vielleicht Details. Vielleicht ist es eine Verordnung, die jetzt gerade vor 2 Tagen erst geändert wurde oder wie auch immer. Und ich finde, dann kann man auch total offen damit umgehen, vielleicht sogar noch einen weiteren Post machen oder einen Kommentar, in dem man bestimmte Sachen auch nochmal richtig stellt, natürlich den Originalbeitrag ändert, sich sogar öffentlich bei der Person nochmal bedankt. Ich finde, das ist etwas, was der Reputation sogar eher zuträglich ist, weil man daran ja zeigt, mir geht es hier nicht nur um meine Personal Brand, hier geht es mir wirklich um die Sache. Und mir geht es darum, relevantes Wissen zu teilen.
Sehr, sehr guter Hinweis. Was wichtig ist, wenn es von jemandem extern kommt, ist schnell zu reagieren. Also nicht den vermeintlich falschen Poster tagelang stehen lassen und nichts passiert, weil dann steht auch die Kritik da und dann können sich viele Menschen noch an der Kritik noch mehr aufregen im Prinzip, noch mehr daran reiben als über den eigentlichen Beitrag. Auch deswegen so wichtig, schnell auf Kommentare, auf Fragen, auf Kritik zu reagieren und sei es nur in dem Fall zu sagen, hey, guter Punkt, Marina, du hast recht, ich habe es oben geändert, danke für den Hinweis. Und schon ist es aus der Welt geschaffen.
Ja.
Also nicht die anderen Leute das Gespräch führen lassen. So. Die nächste Windart ist ähnlich, das geht Richtung, wir haben es Sharewind genannt, Compliance-Bedenken. Wenn du Kritik geäußert wirst, hey, darfst du eigentlich darüber posten? Guck mal, du bist doch jetzt hier schon ganz okay in dem Feld, aber noch andere Experten, die wissen das noch besser. Warum posten die das nicht?
Okay.
Natürlich gibt es irgendwo auf der Welt immer Menschen, die noch schlauer sind, aber nicht zwingend in deinem Unternehmen oder wenn in deinem Unternehmen, dann haben die eben nicht den Mut zur Sichtbarkeit und sich nicht öffentlich geäußert. Das heißt, das gilt für alle Experten eigentlich. Irgendwo muss ich halt schon sagen, so, ich bewege mich hier auf einem Level an fachlicher Expertise, die ich auch vertreten kann, wo ich dahinter stehe, wohlwissend, dass da draußen noch andere Menschen gibt.
Bei Compliance habe ich jetzt eigentlich erwartet, dass du sagst, dass ich etwas poste, worüber ich noch gar nicht schreiben darf oder überhaupt nicht schreiben darf und nicht im Sinne von, wer ist der Absender?
Mhm. Guter Punkt. Je nachdem, wie man es betrachtet. Wenn es etwas ist, worüber man gar nicht schreiben darf, im Sinne von ein Produkt, das noch nicht veröffentlicht worden ist, ein Update für die Firma über eine Veränderung beispielsweise, eine Studie, die noch nicht veröffentlicht worden ist und du einfach der Geschäftsführung oder der Company, der Unternehmenskommunikation zuvorkommst, dann ist schlecht.
Ist ja auch einer der Gründe, warum es gerade in sehr stark regulierten Branchen wie zum Beispiel Pharma deutlich weniger Corporate Influencer gibt, weil halt diese Felder sehr, sehr anfällig sind für genau Compliance-Verstöße.
Genau. Wenn du dann da drunter fällst und wirklich etwas veröffentlicht hast, was da nicht hingehört, dann musst du halt auch hier die Kröte schlucken und das Ding halt sehr schnell wieder löschen.
Aha.
Weil fachlich falsch bzw. zu früh.
Gibt es hier das Sprichwort, die Kröte schlucken?
Bestimmt.
Ich kenne nur Eat the Frog, Schicksal. Im Sinne von die schwierigsten Sachen am Anfang des Tages direkt machen.
Ja, Eat the Frog early in the morning. Man muss doch durch. Gucke ich auch nochmal nach, aber die Kröte schlucken, oder?
Ich finde es schön, wenn du Sachen erfindest. By the way, Thomas,
nein, das sagt man.
Ich bin eigentlich die Ausländerin.
Das stimmt, eigentlich. Doch, das gibt es, die bittere Kröte schlucken.
Ey, was? Die bittere Pille schlucken, dachte ich. Die bittere Kröte? Das hast du dir ausgedacht. Die bittere Pille.
Das hat mir KI gerade gesagt. Aber du hast recht, bittere Pille stimmt. Bittere Kröte? Vor allen Dingen, bei sowas frage ich mich immer, woher kommt's denn? Wer hat denn damit angefangen, eine Kröte zu futtern?
Okay. Naja, vielleicht weiß es ja einer unserer Zuhörer, woher das Sprichwort kommt und ob es das überhaupt gibt. Okay, Side Note, liebe Sprichwörter.
Ja, alles klar. Anyway, unser nächster Wind, unsere nächste Turbulenz ist so ein bisschen der Luftraumkonflikt. Das heißt, wenn Menschen das Gefühl haben, du postest über etwas, was nicht deine Zuständigkeit ist. Ne, weil du trittst ja in dem Moment als Corporate Influencer irgendwo in die Unternehmenskommunikation. Du bist ja auch Stellvertreter irgendwo für das Unternehmen, aber dein Job ist es nicht. Nicht dein Hauptjob, nicht deine Positionsbeschreibung.
Mhm.
Auch daran kann man sich so ein bisschen reiben.
Mhm. Ja, das stellt ja auch ganz oft so ein bisschen die Hierarchie in Unternehmen auf den Kopf. Weil auf einmal ist vielleicht der Teamleiter viel sichtbarer und postet über gewisse Sachen, die normalerweise eher der Abteilungsleiter von sich gibt. Und das untergräbt ja so ein bisschen die natürliche Hierarchie, die es im Unternehmen gibt. Also auch ganz spannend. Und da gibt es, glaube ich, nicht wenige Führungskräfte, die sich genau daran auch ein bisschen stören und sagen, warum ist jetzt diese Person irgendwie da sichtbarer? Weil wenn es auf eine Konferenz geht, bin ich doch normalerweise derjenige, der da spricht. Und auf LinkedIn ist es auf einmal ein Mitarbeiter von mir. Das ist doch irgendwie komisch. Also ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Und gleichzeitig, ja, das ändert halt einfach die Machtverhältnisse, weil viele Führungskräfte vielleicht eben nicht sichtbar sein wollen. Aber ich finde, die sollten dann nicht im Weg stehen und ihren Mitarbeitenden verbieten, genau das zu tun, weil auch hier wieder, das zahlt ja im Idealfall auf das Team, auf die Abteilung, auf das ganze Unternehmen ein.
Ja, genau so. Es ist meistens dann von jemandem geäußert, der eben noch diese etwas älteren Organisationsstrukturen und damit auch die Kommunikation bevorzugt und der das noch nicht ganz verstanden hat, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Es ist tatsächlich ja schon eine Art auch von Change, eine Änderung in der Unternehmenskommunikation, dass hier Menschen dazu befähigt werden, in ihrer Rolle auch für das Unternehmen zu sprechen.
Ja, und gleichzeitig, also ich würde aber auch den in den meisten Fällen dann jüngeren Menschen nicht empfehlen, da so total tapsig an diese Sache reinzugehen. Also Firmenpolitik gibt's. Ja, kannst du blöd finden, kannst du toll finden, aber gibt's. Und ich würde schon durchaus, weil ich meine, die Karriere hängt halt schon zum Teil auch davon ab, wie meine Führungskraft mich findet, würde ich da vorher auch ganz offen den Dialog suchen und sagen, hey, liebe Führungskraft, ich bin jetzt Teil des Corporate Influencer Programms oder ich bin es vielleicht auch nicht, aber ich möchte auf LinkedIn über die und die Themen posten. Idealerweise zahlt das auch auf das Image des Unternehmens ein. So, normalerweise weiß ich, wärst du ja derjenige, der uns hier eigentlich nach außen immer repräsentiert. Wie wollen wir es machen? Und im Idealfall, wenn du da ganz offen mit umgehst, kriegst du ja auch keine Maulsperre, sondern findest halt einfach einen gemeinsamen Konsens. Also viele Führungskräfte wollen halt einfach einmal gefragt werden und nicht so, ja, in Anführungszeichen hintergangen werden.
Ja, genau. Zwei gute Punkte, Marina. Auf der einen Seite, auch hier wieder, wie ist das Programm aufgehangen? Wurden die Führungskräfte vorher gefragt, ob die Mitarbeiter dazu befähigt werden dürfen? Die sprechen dürfen, eine Option. Und auf der anderen Seite, wenn sie nicht gefragt werden und jeder kann sich so daran selber bewerben, als Teil eines Projektes im Rahmen ihrer Arbeitszeit auch, dann wirklich nochmal auf die Führungskraft zuzugehen und zu sagen, du, ich würde gerne über die und die Themen sprechen. Ist das so okay? Oder wo sind da die Grenzen? Worüber sollte ich nicht sprechen? Worüber möchtest du vielleicht sprechen? Worüber sprechen wir gemeinsam? Mhm. Auch hier finde ich Transparenz, gute Kommunikation vorab kann viel Schaden vermeiden.
Ja.
Gut, und ja, ganz ehrlich, ich glaube, ein bisschen gehört es auch dazu tatsächlich, dass man manchmal so ein bisschen wie so beim Flipperspiel so manchmal an die Ecken kommt, dass man so hin und her geworfen wird, ein bisschen die Grenzen auch auszutesten, gerade wenn es noch ungewohnt im Unternehmen ist.
Ja, gehört dazu.
Gehört dazu.
Das ist so schön
komplett.
Das erkennt man an den Pfeilen im Rücken.
Ja, oder an dem dicken Fell, das sie sich zugelegt haben. Also ganz ohne wird es selten gehen.
Ja.
Nächster Kritikpunkt. Die böge Luft haben wir es genannt, wenn so ein bisschen die Authentizität in Frage gestellt wird. Und da bin ich jetzt gleich mal sehr gespannt, Marina, auf deinen Take. Wenn einem vorgeworfen wird, hey, du verkaufst sicher oder du stellst dich auf LinkedIn ganz anders dar, die Realität im Büro sieht so und so aus. Wie geht man damit um?
Ja, das ist auch eine Art von Kritik, die, glaube ich, sehr wehtun kann, weil ich weiß nicht, wie es bei dir, Thomas, ist in den Corporate Influencer Programmen, aber bei den Vorständen ist es ein riesiges Gut. Also alle sagen mir am Anfang, aber ich möchte authentisch wirken. Also egal, ob wir die Vorstände trainieren, dann vor der Kamera zu sprechen, in der Town Hall oder auf LinkedIn. Authentizität ist so ein riesiges Gut. Und wenn die natürlich in Frage gestellt wird oder auch nur die eigene Glaubwürdigkeit, dann kann das schon echt krass an die eigene Substanz gehen. Und auch da würde ich ähnlich wie bei einer fachlichen Kritik in den Austausch gehen und versuchen zu verstehen. Also zu konkret zu fragen, was stelle ich denn da, was du im Unternehmen anders beobachtest? Mhm. Also erster Schritt aus meiner Sicht ist, suche den Dialog und versuche erstmal zu verstehen und Fragen zu stellen. Und wenn die Kritik wirklich, ja, in Anführungszeichen berechtigt ist oder auch wieder hier eher, wenn es eher um die Sache geht, dann wird die Person ja etwas Konkretes sagen können. Wenn du aber merkst, die Person vielleicht so ein bisschen ins Schwimmen kommt, dann merkst du, da ist vielleicht dann doch irgendwie irgendeine andere Emotion dahinter, wie beispielsweise Neid. Also das wäre so der erste Schritt, den ich gehen würde.
Ja. Im schlimmsten Fall ist es wirklich nur ein Vorwurf, der nicht belastbar ist, dass du halt trotzdem deinen Job auch gut machst, dass du dich jetzt nicht hier zu übertrieben darstellst, heile Welt, Selbstinszenierung, sondern dass du halt schon authentisch bleibst. Am Ende des Tages, ob du authentisch bist, das kannst ja auch nur du entscheiden, als der Autor. Das kann jemand anderes ja gar nicht genau bemessen.
Mhm. Die Person von außen kann oder von innen im Unternehmen kann ja nur bemessen, das, wie ich die Person im echten Leben erlebe und wie sie auf LinkedIn auftritt, ist das irgendwie kongruent? Kann man das gut übereinanderlegen oder nicht?
Genau.
Das ist das Einzige, was man bewerten kann.
Ich war vor ein paar Tagen in Berlin und wir haben eine Art Hackathon gemacht. Wir hatten viele Gruppen, drei, vier Personen und jede Gruppe sollte für eine dieser Personen einen Beitrag veröffentlichen. Innerhalb von einer Stunde, inklusive Fotothema und alles. Und es war super spannend zu sehen, Marina, dass Authentizität war wirklich so, das sind der Nordstern. das Leitmedium eigentlich, weil jeder wollte schon authentisch sein, ist aber von sich aus ganz schnell in diesen Werbesprech zurückgefallen.
Mhm.
Das heißt, meine Aufgabe war es eigentlich, ich habe ganz oft gesagt, hey, wie würdest du es denn einem Kollegen erklären oder einem Kunden erklären oder einem guten Freund erklären? Mhm. Lass mir jetzt die Finger von der KI, sprich einfach so mal mit mir. Und dann hat das bei vielen ein bisschen Klick gemacht und sie konnten sich ja authentischer, natürlicher, menschlicher auch ausdrücken.
Und ich glaube, genau deswegen streben so viele Menschen nach Authentizität, weil du hast auf der einen Seite, du hast eigentlich zwei konkurrierende Wünsche in dir, die ja einfach schwer übereinander zu bringen sind für viele Menschen. Du hast auf der einen Seite dieses, ich möchte als ich wahrgenommen werden, ich möchte echt auftreten, und auf der anderen Seite möchtest du dich aber auf dieser Plattform nicht blamieren. Du möchtest im Grunde dann aber doch wieder mit allen anderen mitschwimmen, damit du ja nicht irgendwie aus der Reihe fällst. Und das konkurriert bei den meisten Menschen extrem. Und am Ende gewinnt halt eben nicht die Authentizität, sondern dieses, oh, ich möchte aber irgendwie es so machen, wie alle anderen es machen. Deswegen, also korrigier mich, kriegst du ja, glaube ich, auch die ganze Zeit Fragen zum Thema, ja, aber was ist denn, wie macht man es denn heute auf LinkedIn? Was sind da die Trends? Was macht der Algorithmus? Ja. Was ist mit Hashtags? Wie viele darf ich nutzen? Ja, also diese ganzen Sachen, wo ich sage, meine Güte, also wenn du dir jetzt schon über Hashtags Gedanken machst, that's not your problem. Ja. Da können wir gerne drüber reden in 10 Sessions. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, oder?
Amen, Marina, genauso. Also liebe Hörer, bitte nochmal anhalten und 30 Sekunden zurückspulen, was Marina gerade gesagt hat. Absolut. Der, wie du so schön meintest, der Drang nach Authentizität wird dann ganz kämpft mit dem Zweifel und der Konformität. Und weil wir es nicht gewohnt sind, weil wir den eigenen Stil noch nicht entwickelt haben, die eigene Schreibstimme, fallen wir dann genau zurück auf das blablabla generische Werbesprech oder KI-generierte Zeug. Das ist absolut natürlich, weil wir fühlen uns in der Gruppe wohl. Wir wollen Sichtbarkeit, aber eigentlich wollen wir nicht auffallen. Mhm. Zumindest am Anfang nicht. Und das kommt erst durch Praxis, durch Übung, bis ich meine eigene Schreibstimme entwickelt habe und mir dann auch mal traue, ich mache mal einen Beitrag, der ist mega lang oder mega kurz oder auf bayerisch oder ich mache mal einen Witz dazu oder sonst irgendwas. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist natürlich.
Ich warte ja immer noch auf einen LinkedIn-Post von dir, Thomas, auf Hessisch.
Was glaubst du, wie viele Menschen auf eine Podcast-Folge warten, die auf Hessisch ist?
Oh, ich gehöre dazu.
Ja. Damit ihr diese Folge nicht verpasst, wann immer sie kommt, lasst uns jetzt ein Abo da.
Oh, elegant.
Und ich verspreche, vor der 300. Episode werden wir es für uns machen.
Yay! Sprechen wir dann über Grisos und Apfelwein?
Äppelwein. Ja, über hessische Themen oder auf hessisch?
Vielleicht so ein kleiner Mix aus. Ich hab keine Ahnung, was der Inhalt von dieser Folge sein soll. Vielleicht nichts zu Inhaltliches, damit die Menschen jetzt nicht zu traurig sind, wenn sie unser Gebabbel nicht verstehen. Dein Gebabbel, ich kann ja kein Hessisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, machst du dann auch mit?
Ja, wenn wir vorher ein bisschen üben. Also vielleicht schaue ich mir vorher Hessisch, Deutsch, Deutsch, Hessisch an. Also okay. So als, da gibt es auf YouTube bestimmt ganz viele Sachen. Und vielleicht üben wir ein bisschen. Also vielleicht kannst du mir ein paar Sachen nochmal beibringen.
Ja. Ich habe da Literatur für dich, ja, keine Angst, Marina. Einmal Asterix babbelt hessisch durchgelesen, schon bist du drin.
Ja, super. Ja. Super, das machen wir. Und vielleicht trinken wir vorher so ein oder zwei oder einen ganzen Achter Bembel, Äppelwoi.
Ja, dann safe. Das ist auf jeden Fall, das ist ein schönes Sommerprojekt. Ob wir die Folge dann veröffentlichen, weiß ich noch nicht, aber nehmt es auf jeden Fall mal auf. Das klingt lustig. Prima. Bevor wir dazu kommen, aber noch unser letzter Gegenwind, nämlich der Bodenwind. Die Frage nach, hey, darf der das eigentlich oder darf sie das eigentlich während der Arbeitszeit posten? Sie ist ja gar nicht kein Social Media Experte. Was soll das jetzt hier? Wie begegnet man dem?
Ich finde, das ist eigentlich relativ einfach zu umgehen, indem man am Anfang gewisse Regeln festlegt. Also das ist ja auch das, was wir mit jedem Unternehmen, mit jedem Corporate-Influencer-Programm am Anfang machen, ist so eine Art Social-Media-Guide, wo genau solche Sachen irgendwo auch festgelegt sind. Und da das handhabt ja jedes Unternehmen auch nochmal ein bisschen anders. So, und wenn das einmal schwarz auf weiß ist, dann musst du dir als Corporate Influencer auch nichts ausdenken. Dann sagst du einfach, guck mal, hier steht's, hier ist es geregelt, daran halte ich mich, fertig, next.
Richtig, perfekt. Und genau, wenn dieses Dokument dann auch den Stempel der Geschäftsführung hat, ist es quasi unangreifbar und dann ist vollkommen fein. Und auch hier wieder, vielleicht kann man das als Einladung sehen, um zu zeigen, guck mal, so ist mein Prozess. Ich brauche gar nicht so lange wie du dafür. Ich mache das häufiger und ich brauche für einen Beitrag nur noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde zum Beispiel. Oder ich mache das mal auf dem Weg zur Arbeit mit den Kommentaren, weil es mir auch Spaß macht. Also versuchen, ein bisschen beiseite zu treten, Emotionen mal zur Seite tun und sagen, hey, ich nehme das als Einladung für ein Gespräch wahr. Ich zeige dir das gerne mal, wenn du möchtest.
Ja. Und wenn die Frage immer wieder kommt und vielleicht irgendwann dann ins Absurde geht und du merkst, es hat nichts mit dem Fachlichen zu tun, sondern ja, ist nur dazu, da immer wieder ein bisschen zu sticheln, dann würde ich ganz ehrlich, also wenn mich dann jemand fragt, ja, wer schreibt denn das alles, würde ich sagen, dein Werkstudent oder dein Prakti. Also ja, was soll's, ja, ich meine, man muss auch immer wieder so ein bisschen schauen, was für eine Art Wind das ist. Und wenn das immer und immer wieder kommt und die Person, wenn man mit der Person einfach mit dem Rationalen nicht weiterkommt, dann vielleicht mit ein bisschen Humor.
Ja, genau. Das gilt ja für alle Kommunikationen, wenn es geht, ein bisschen Humor zu zeigen. Vielleicht auch sogar ein bisschen Selbsthumor. Kann man ganz vielen Menschen den Wind aus dem Segel nehmen.
Ja.
Und am Ende des Tages ist es ja auch in Anführungszeichen jetzt nur Social Media und nicht gerade ein Vortrag beim Bundestag. Marina, eine Frage. Hattest du oder einer deiner Kunden schon mal so einen richtigen Shitstorm an der Backe?
Nicht auf LinkedIn, aber allgemein. Also generell, ein Shitstorm ist die Frage auch wieder, was ist ein Shitstorm? Das ist halt nicht irgendwie, wie du es so schön nennst, ein Stürmchen im Wasserglas, wenn ein Kommentator auf LinkedIn halt gerade nichts zu tun hatte und da irgendwie ein bisschen rumrantet. Ein Shitstorm ist, wenn es im Grunde die LinkedIn-Plattform schon verlässt und das dann irgendwie im Manager-Magazin oder im Handelsblatt oder wo auch immer aufschlägt. Ja, habe ich schon miterlebt, habe bei der einen oder anderen Krisenmanagement-Kampagne quasi mitwirken dürfen. Ja, passiert, aber das war jetzt, hatte jetzt nichts mit LinkedIn per se zu tun, sondern ist dann eher übergreifender und muss dann ganz anders gemanagt werden, als einfach nur gute Social Media Guides zu haben.
Ja. Deswegen darf man das gut trennen. Auch wenn man das sieht, da gibt's beispielsweise, Marina, ich sehe einen Beitrag von dir. Wir werden jetzt Kollegen im selben Unternehmen, ich sehe einen Beitrag von dir. Und da gibt's andere Menschen, die deinen Beitrag kritisieren in den Kommentaren. Dann ist das, und darauf wollte ich hinaus, noch nicht gleich ein Shitstorm. Das ist so schön gesagt, erst wenn das LinkedIn eigentlich verlässt und ein anderes Medium es aufgreift, dann geht es so langsam in die Richtung.
Aha.
Davor muss man auch mal sagen, ein gewisser Grad an Kritik gehört auch dazu. Das heißt, ich muss mich auch jetzt nicht fremdschämen für den Corporate Influencer, der mir gegenüber sitzt, wenn ich da Kollege bin, sondern es ist einfach Kritik. Was du dann machen kannst, ist ihm oder ihr zur Seite zu springen. Aha. Und die Argumente zu unterstützen. Und auch vielleicht, wenn die Kritik unangebracht ist, auch mal dagegen zu gehen tatsächlich. Denn hier, Stichwort Rudelbildung, da können natürlich tolle Kollegen und Kolleginnen auch loyal zur Seite stehen und dann in den Kommentaren öffentlich sichtbar auch verteidigen, warum man das so und so gesagt hat.
Da merkst du ja ganz oft auch erst eine richtig gute Community. Also wenn gar nicht du derjenige bist, der dann in die Kommentare geht und die Kritik auffängt und kommentiert, sondern wenn das Menschen aus deiner Community auch tun. Das hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung.
Genau. Genau. Sehr gerne da unterstützend, wertschätzend und vor allen Dingen auch zeitnah reagieren. Und auch gerne mal schauen, wer hat eigentlich Kritik geübt? Ganz oft sind es auch Menschen, die einfach nur tolle sind, die einfach nur Ärger machen wollen, die nur nerven, aber eigentlich ansonsten keine richtige Agenda haben.
Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt, Thomas, das ist jetzt eine Frage an dich. Bei dieser ganzen Kritik, die wir gerade gehört haben, wie schätzt du die Rolle der Auswahl ein? Also sollten Unternehmen sagen, liebe Corporate Influencer oder beziehungsweise die es werden wollen, bitte, bitte, bitte macht mit? Oder sollten Unternehmen da schon klare Kriterien definieren, nach denen sie überhaupt erst Corporate Influencer auswählen, weil ich finde, das hat ja auch sehr viel damit zu tun, welche Art von Kritik dann später vielleicht kommt oder eben auch nicht kommt.
Ja. Ach, kann ich dir keine ganz klare Antwort sagen? Zwei Antworten geben. Auf der einen Seite bitte nicht sagen, bitte, 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 mach doch mit. Weil dann bist du gleich in so einer Bettlerposition und das kommt dir einfach nicht gut. Stattdessen lieber sagen, hey, wir bauen ein geiles Programm auf. Es wird vielleicht ein bisschen, vielleicht ein paar Turbulenzen, aber es wird geil, wenn du es dabei sein möchtest. Jetzt kannst du einer der Ersten sein. Pam. Es wird aber auch ohne dich starten, das Flugzeug. Aber du bist eingeladen. Komm zum Gate.
Mhm.
Und das Zweite ist, was die Auswahl angeht. Ja, man sollte schon Kriterien haben. Das heißt, welche Positionen, welche Niederlassungen, welche Fachbereiche, Alter, Geschlecht, ne, das kann alles eine Rolle spielen, ohne dass hier jemand diskriminiert werden sollte. Aber je nach Ziel des Programmes eben, sollte ich mir die Teilnehmer aussuchen. Aber was ich noch wichtiger finde, ist die Kommunikation auch vorher. Das heißt, die Erwartungshaltung entsprechend im Unternehmen und bei den potenziellen Corporate Influencern vorher klarzumachen, was uns hier erwartet. Und damit gehört dazu, dass ich an die Führungskräfte gehe und das zu kommuniziere. Damit gehört dazu, dass ich im Unternehmen auch sage, wieso, weshalb, warum machen wir das? Was ist die Aufgabe der Corporate Influencer? Und ganz wichtig, dass ich bei den Menschen, die es überlegen, dabei zu sein, dich beworben haben, auch ganz klar sage, du pass mal auf, hier ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ab und zu mal, selten, aber ab und zu mal wird es auch Kritik geben. Du bist nicht alleine. Ich helfe dir, das Koordinationsteam hilft dir, wir als Gruppe helfen einander. Aber das gehört zum Wachstum dazu, manchmal holpert es ein bisschen.
Mhm. Ja, und was ich zum Beispiel auch noch sehr wenig sehe, ist, dass Unternehmen eine sehr, sehr klare Zielsetzung haben. Es ist ganz oft noch dieses, ja, wir würden gerne ein bisschen bekannter werden, wir würden gerne ein bisschen Employer Branding machen. Aber noch selten so dieses zum Beispiel, wir wollen unsere Research-Abteilung irgendwie sichtbarer machen. Wir wollen das krasse Wissen, was wir haben, hier in den Vordergrund stellen, um beispielsweise Partner im Bereich X zu gewinnen. Klassiker, also Beratungsunternehmen. Ja, also das gibt noch so selten, dass Beratungsunternehmen wirklich Corporate-Influencer-Programme machen. Das wäre zum Beispiel geil. Und zwar, warum machen die das oft nicht? Naja, weil gesagt wird, die Berater sind eh schon so am Arbeiten und Schrubben und die kriegen es doch eh nicht hin. Okay, aber du hast ja zum Beispiel eine interne Research-Abteilung, die Menschen, die diese ganzen krassen Studien machen. Was ist denn mit denen? Ja, mach die doch zu Corporate-Influencern. Also, dass du es wirklich begrenzt, und sagst, anstatt dass wir die ganze Zeit einfach nur Studien raushauen, schau doch, dass du irgendwie die Menschen dahinter auch mal zeigst, weil die können doch richtig glaubwürdig drüber sprechen. Also ich glaube, was wir in den nächsten Jahren hoffentlich mehr sehen werden, ist, dass die Unternehmen ein wenig gezielter ihre Corporate-Influencer-Programme aufbauen. Also nicht so random mit, jeder, der mag, kann mitmachen, sondern was ist unser konkretes Business-Ziel dahinter? Und dann vielleicht nicht mit der ganzen Masse starten, sondern vielleicht wirklich nur erstmal mit einer Gruppe von 5, 6, 7 Personen, dann aber halt richtig.
Ja, genau. Wir arbeiten gerade mit einem großen Forschungsinstitut zusammen, wo es genau darum geht, das auch sichtbarer zu machen, was sie dort tun. Denn man braucht eben Unterstützung auch in der Privatwirtschaft und braucht Partner dafür. Oder Beispiel, wir haben für die ING gearbeitet in der ersten Kohorte. Da ging es darum, dass ich Frauen leichter den Einstieg verhelfe in die IT. Ganz klares Ziel, dementsprechend auch ganz klar abgeleitete Zielgruppe an den Teilnehmerinnen. Mhm. Übrigens auch die Folge von der ING, die Learnings, gibt es hier in den im Podcast LinkedIn Lounge und auch in den Shownotes verlinkt. Aber ja, das würde ich mir wünschen. Klares Ziel und davon abgeleitet dann auch eine klare Auswahl, wen wir nicht dabei haben.
Mhm. Super, damit haben wir.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich bin fertig mit Kritikpunkten. Hast du noch was?
Nö. Ich finde, wir haben, glaube ich, einiges an Gegenwind heute beleuchtet und wie man damit umgeht.
Genau, ich denke auch. Wenn es dir gefallen hat, lieber Hörer, dann lass uns gerne nicht nur ein kostenloses Abo, sondern auch 5 Sterne da auf der Plattform deiner Wahl. Und wie gesagt, einen Guide zur Übersicht über diese Kritikpunkte und wie man damit umgehen kann, findest du in den Shownotes. Den kannst du dir kostenlos runterladen. In diesem Sinne, bleib uns gewogen. Wir hoffen, dich auch bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Vielleicht ist das schon auf Hessisch, wer weiß. Alles Gute, bleib gesund, bleib kühl. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
Adieu, danke fürs Zuhören.